Wenn wir Nachrichten hören und schauen dieser Tage, dann sehen wir Krisenherde aller Orten. Syrien natürlich, aber nun auch Mali. Vor 10 Monaten hat ein Putsch das westafrikanische Land erfasst, dringen islamistische Rebellen vom Norden aus immer weiter in den Süden vor. Frankreich, traditionell eng verbunden mit Mali, geht seit einigen Tagen offensiv gegen die Rebellen vor und die Agenturen melden heute früh, dass sich Paris auf einen längeren Einsatz einrichtet. Die Angst geht um. Im ganzen Land? Nun, der deutsche Schriftsteller und Schauspieler Christoph Wackernagel erlebt mit seiner Familie seit einigen Jahren in Malis Hauptstadt Bamako. Beatrice Born wollte von ihm wissen, wie die Menschen dort die Situation wahrnehmen und wie sie den Alltag bewältigen.
Die Telefonverbindung ist schlecht. Bamako liegt rund 500 Kilometer von den Kriegsfronten entfernt. Die französischen Luftangriffe beeinflussten das alltägliche Leben in Bamako derzeit überhaupt nicht, sagt Christoph Wackernagel. Nebenan würde gerade ein Haus gebaut, die Jungs spielten Fußball in den Straßen, die Wochenmärkte flössen über.
Wenn man nicht wüsste, dass eigentlich Notstand herrscht und Generalmobilmachung, würde man denken, es ist alles völlig normal.
Es sei alles völlig normal. Schulen und Supermärkte und Restaurants hätten offen. Die Hühnchenbrater brieten ihre Hühnchen. Christoph Wackernagel ist tief beeindruckt von der Gelassenheit der Bevölkerung in Mali.
Ich bewundere die Malier, also die Geduld und die Ruhe, mit der sie diesen ganzen Wahnsinn da über sich ergehen haben lassen seit dem Putsch, ist unglaublich.
In anderen Ländern, vor allem in Afrika, nehmen in ähnlichen Situationen schnell Mord und Totschlag überhand. In Mali überhaupt nicht. Und das sei unglaublich. Seit dem Putsch im März 2012 habe sich das Klima im Land allerdings stark verändert. Die staatliche Autorität sei völlig weggebrochen. Konkrete Wertvorstellungen fehlten. Im Privaten, im Zusammenleben gelte die Devise «Rette sich, wer kann». Die Beziehungen gingen kaputt. Die Verbindlichkeiten zwischen den Menschen seien zerstört.
Jeder schaut, dass er irgendwie sich da rauszieht. Das ist eine sehr traurige Entwicklung.
Zu dieser traurigen Entwicklung hinzukomme, dass die Religion, der Islam, bestimmend sei. Jetzt müsse man zeigen, dass man ein echter gläubiger Muslim sei. Zum Beispiel mit einem öffentlichen Gebet.
Der Islam hat gewonnen. Das war vorher nicht so bedeutend im gesellschaftlichen Leben wie jetzt.
Die Bevölkerung werte die französische Intervention als Hilfsmaßnahme. Die legale Übergangsregierung habe einen Hilferuf entsendet an die Weltgemeinschaft und dringend um Unterstützung gebeten im Kampf gegen die Islamisten. Einzig Nationalisten und Extremisten seien gegen die Militäraktion im Norden. Und die Mütter, aus Angst um ihre Söhne.
Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ist froh und sogar dankbar.
Derzeit seien am Samstag die Bars noch offen und die Jugendlichen ließen sich nicht abhalten, Party zu feiern. Bis jetzt.
Überstimmung und Lage in Malis Hauptstadt Bamako. Ein Bild gab uns der dort lebende Schriftsteller und Schauspieler Christoph Wackernagel. Sie hat sich weit aus dem Fenster gelehnt, die deutsche Philosophin Hannah Arendt, als sie in den 60er Jahren im amerikanischen Exil den Begriff prägte von der Banalität des Bösen. Sie hat sich viele Feinde gemacht mit ihrer kontroversen Berichterstattung vom Eichmann-Prozess in Israel. Vor allem Holocaust-Überlebende fühlten sich vor den Kopf gestoßen von den Thesen Hannah Arendts, die inzwischen anerkannt sind, aber es hat seine Zeit gebraucht. Auch für die deutsche Regisseurin Margarete von Trotter, die jetzt ein lang gehegtes Projekt verwirklichen konnte, nämlich Hannah Arendt ein filmisches Denkmal zu setzen, in der Titelrolle eine ihrer Lieblingsschauspielerinnen.
Barbara Sukowa hat für Margarete von Trotter schon die Rosa Luxemburg gespielt und die Hildegard von Bingen. Jetzt gibt sie eindrücklich und harsch die kettenrauchende Denkerin Hannah Arendt im gleichnamigen Film.
Ich würde mir das nie verzeihen, wenn ich diese Gelegenheit nicht wahrnehmen würde.
Für das Magazin The New Yorker ist Hannah Arendt 1961 zum Eichmann-Prozess in Israel gereist. Und den dort angeklagten Nazi-Funktionär erlebt sie zu ihrer Verblüffung nicht als diabolischen Mastermind, sondern eher als banalen Hanswurst, als zwar unmenschlichen, aber simplen Bürokraten.
It is this phenomenon that I have called the banality of evil.
Ihre These von der Banalität des Bösen wird ihr aber rasch als Verharmlosung der Nazi-Verbrechen ausgelegt, auch wenn sie beteuert, es habe nichts mit Vergebung zu tun, wenn man zu verstehen versuche.
Time to understand is not the same as forgiveness.
Aber bereits früher und fast so nachhaltig hatte Hannah Arendt in den 50er Jahren die linken Intellektuellen verärgert mit ihrem Buch zu den Ursprüngen des Totalitarismus, sagt Margarete von Trotta.
Sie hat in dem Buch, im Totalitarismusbuch, den Kommunismus und den Nationalsozialismus als totalitäre Systeme gleichgesetzt und gleich kritisiert. Und das haben natürlich die Linken nicht so gerne gehabt. Deswegen hat man sie irgendwie nicht so beachtet. Ja. Und eigentlich kam es dann erst wieder nach dem Mauerfall in den 90er Jahren, dass sie plötzlich wieder, also sagen wir, modern wurde oder man auch erst mal begriffen hat wirklich, was hat sie denn da ausgelöst und was hat sie gedacht.
Auch für die bewegten 68er, zu denen auch Regisseurin Margarete von Trotta gehörte, war Hannah Arendt aus dem gleichen Grund lange kein Thema.
Dieses Denken ohne Geländer, was ist ja auch so ein berühmter Ausdruck von ihr. Ja? Wir haben ja alle an Geländern gedacht, obwohl wir uns so fortschrittlich erachtet haben. Aber im Grunde haben wir auch wieder an Geländer gedacht. Und das hat sie eben nicht. Und dieses Ideal, ganz unabhängig zu denken und seinen Eigenverstand einzusetzen und dann eben auch gefeit sein dadurch vor solchen Mitläufertum, auch intellektuellen Mitläufertum, ja, das haben wir dann erst dann verstanden.
Und nun, auf der Basis dieses Verständnisses, hat Margarete von Trotta ihren Film gemacht. Einen Film, vielleicht auch für Hannah Arendt Kenner und Versteher, sicher aber für all jene, denen der Satz von der Banalität des Bösen als Schlagwort geläufiger ist, denn als philosophisches Konstrukt.
Michael Sennhauser über den Film Hannah Arendt, der jetzt im Kino läuft. Einige Jahre lang, so scheint es zumindest, haben sich die Kulturgeschichtler vorzugsweise in Nischen getummelt. Es gab Veröffentlichungen zur Alltagsgeschichte, zur Kulturgeschichte des Tees, der Liebe, des Bösen, der Bienen und noch einigem oft recht speziellem mehr. Aber seit einiger Zeit scheint sich dieser Trend zu kehren und die Historiker ihren Blick wieder aufs große Ganze zu richten. Gleich mehrere Verlage kündigen umfassende Universalgeschichten an. Maya Brändli.
Der Fischer Verlag hat eine neue Weltgeschichte in Auftrag gegeben. 3 Bände sind bereits erschienen, 21 sollen es werden. Ebenso der Beck Verlag zusammen mit der Harvard University Press. Seine neue Geschichte der Welt verteilt sich auf 6 Bände und 7000 Seiten.
Da kommt eine neue Art von Geschichte, die die Sozialgeschichte, aber vor allem auch die Kultur- und Alltagsgeschichte ablöst.
Dieser Trend zu umfassenden Weltgeschichten, sagt Urs Haffner, Historiker und Wissenschaftsjournalist, der sich regelmäßig mit historischen Themen beschäftigt, dieser Trend zur umfassenden Weltgeschichte, zu langfristig angelegten Riesenwerken also, habe mit Zeitgeist zu tun und der Globalisierung des Wissenschaftsbetriebes.
In diesem Fall jetzt sprechen wir von den Historikern, dass da so nationale Umhegungen aufgebrochen werden, dass Historiker jetzt aus Deutschland zum Beispiel vermehrt mit Kollegen und Kolleginnen aus den USA oder auch aus den Ländern des Südens in Kontakt kommen.
In vielen Wissenschaftsbereichen ist nicht mehr Einzelkämpfertum angesagt, sondern zunehmend Teamarbeit, weltumspannend, was dank neuer Kommunikationstechnologien heute kein Problem mehr ist. So sind auch die Teams bei Beck und Fischer international aufgestellt. Namhafte Historiker und Historikerinnen aus Europa, den USA und Asien. Was sie verbindet, ist die Abkehr von einer eurozentristischen Weltsicht.
Universalgeschichte, die entstand ja mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Dort natürlich noch mit der Idee, dass das, was in Europa passiert, vorbildlich ist und das, was im Rest der Welt passiert, dass sich das dann alles dem europäischen Zustand angleichen würde.
Europa als geografischer Nabel der Welt und darüber hinaus das Maß jeglicher Entwicklung. Die heutige Geschichtsschreibung sieht das anders und beide Verlage stellen das so auch dar. Bei Beck folgen die Wissenschaftler weniger einer chronologischen Ordnung, sondern gruppieren das historische Material in großen Entwicklungen. Weltmärkte und Weltkriege, so der erste Band, zeigt die weltumspannenden Wirtschaftszusammenhänge auf und dabei wird sichtbar, dass es aus wirtschaftlichen Gründen bereits vor den beiden Weltkriegen zu erschütternden Gewaltsausbrüchen mit Millionen von Toten gekommen ist. In den Kolonien. Auch Fischer verlässt die europazentrierten Pfade. Die Reihe beginnt zwar mit der europäischen Frühneuzeit, doch der zweite Band ist Zentralasien gewidmet. Eine gigantische Region, reich an Geschichte, aber arm an schriftlicher Überlieferung, weswegen sie von den Historikern bis heute gerne auf der Seite gelassen wurde. Wer heutzutage eine Universalgeschichte schreiben will, braucht einen beachtlichen Mut zur Lücke. Denn die immer größer werdende Menge an Erkenntnis kann gar nicht mehr vollumfänglich erfasst werden. Taugt da der etwas anmaßende Begriff Welt- oder Universalgeschichte überhaupt noch? Ja, meint Urs Haffner, als Gegenbegriff zu Lokalgeschichte.
Es zeigt den Anspruch auf, halt eben das Ganze in den Blick nehmen zu wollen, auch wenn das nicht heißt, dass man jetzt alles erklären kann.
Allerdings im Bewusstsein, dass sich in 20 Jahren die Perspektive wieder verschoben hat. Und die jetzigen neuen Weltgeschichten, kaum fertig, bereits schon selber Geschichte geworden sind.
Das große, umfassende Im Blick zum Nachschlagen und Nachlesen halte man sich an die neuen und noch wachsenden Reihen in den Verlagen Fischer und Beck.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.